Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, liebe Geschwister, wie ich eingangs das Wort aus 1. Korinther 10, 31 vorgelesen habe, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, das tut alles zur Ehre Gottes. Ich möchte gerne auf die Stelle eingehen, in dem Vers oder sonst etwas tut, da steckt nämlich so viel dahinter. Zum Beispiel, in der Gemeinde dienen, tut alles zur Ehre Gottes. In der Familie dienen oder arbeiten gehen, auch hier sollen wir alles zur Ehre Gottes tun. Oder öffentlich das Wort Gottes predigen, auch das sollen wir zur Ehre Gottes tun. Dieser Vers ermutigt uns Gläubige, jeden Schritt, den wir tun, zu überlegen. Wir hinterfragen unser Handeln, wem es dient und ob es Gott verherrlicht. Und so bleiben wir abhängig von unserem Schöpfer. Wovor werden wir bewahrt, wenn wir alles zur Ehre Gottes tun? Erstens vor Hochmut und Neid. Der Fokus liegt dann nicht mehr auf die eigenen Leistungen oder dem persönlichen Ruhm, sondern auf Gott. Dies hilft, Stolz zu vermeiden und dient zur Demut. Zweitens vor Heuchelei. Man macht alles aus einer aufrichtigen Absicht und nicht um anderen zu gefallen. Drittens vor Gier. Materielle Besitztümer, Reichtum verlieren an Bedeutung. Es wird auf geistliche Werte Wert gelegt. In Vers 33 steht unter anderem, man sucht nicht seinen eigenen Nutzen. Aber wie wir ja wissen, liebe Geschwister, wenn wir uns jetzt hier in gewissen Punkten erkannt haben, so ist doch unser Herr Jesus reich und voller Gnade. Wenn wir es erkennen und bekennen, so vergibt er uns unsere Schuld. Dann gehe ich jetzt weiter zur Lesung aus Hebräer 11. Die Verse 23 bis 29. Hier geht es ums Glaubensweg des Mose. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern 3 Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war, und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren. Denn er sah die Belohnung an. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sehe er ihn. Durch Glauben hat er das Passa durchgeführt und das Besprengen mit Blut, damit der Verderber ihre Erstgeborenen nicht antaste. Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie durch das Trockene, während die Ägypter ertranken, als sie das versuchten. Wir erheben uns zum Gebet. Ich danke dir, Herr Jesus, dass wir ja aus Glauben gerechtfertigt werden. Ja, danke, dass wir nicht mehr unter der Macht und unter der Herrschaft der Sünde stehen und du ja uns durch dein kostbares Blut befreit hast. Danke, dass wir durch dich ein neues Leben haben dürfen. Ja, alle die, die dich im Glauben angenommen haben und Buße getan haben. Unser Körper, heißt es in deinem Wort, ist der Tempel des Heiligen Geistes. Ja, leite uns, dass wir unsere Körper als ein Werkzeug für Gutes tun und einsetzen. Trotzdem müssen wir auch ja gegen die Sünde kämpfen. Ja, der Teufel greift uns an und probiert mit seinen listigen Angriffen uns von dir zu entfernen. So können wir ja dich nur bitten und anflehen, dass wir standhaftig bleiben sollen, dass wir immer auf dich schauen und wir in unseren Schwächen uns von deiner Stärke führen lassen. Ja, für alle Alten, Kranken und Schwachen bitte ich um Kraft, Standhaftigkeit im Glauben und dass ja auch sie durch ihr Leiden erkennen, dass sie auf dich schauen sollen, auch wenn es manchmal schwer fällt in diesem Leid. Aber durch deinen Geist wissen wir, dass wir auf der Siegerseite stehen. Auch lege ich dir unseren Bruder Martin Seiler hin, ja, dass du ihn durch die Predigt führst und leitest. Ja, öffne unsere Herzen für dein kostbares Wort, dass jeder etwas mitnimmt und wir so in der Heiligung leben und wir uns von dir auch verändern lassen wollen, dass wir, wie Paulus im Wort sagt, nicht mehr Milch trinken, sondern bereit sind, feste Nahrung zu uns zu nehmen. Ja, Herr Jesus, dir sei alle Ehre, Lob und Dank. Amen.
Ja, guten Morgen, liebe Geschwister, und guten Morgen, die alle angeschlossen sind über den Livestream. Wir freuen uns, Gemeinschaft zu haben im Wort Gottes, und das Wort Gottes will durch uns reden. Jetzt am Beginn dieses neuen Jahres, wo so viel in unserer Gesellschaft fragend ist, wo so viele Menschen ja mit Bangen erwarten, was ist denn mit diesem Jahr 26 los? Da möchte ich heute mit uns einen Text lesen, und das ist der Psalm 90. Ich möchte mit euch diesen Psalm lesen, er hat 17 Verse und er beginnt ein Gebet Moses, des Mannes Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren wie eine Wasserflut, sie sind wie ein Schlaf, wie das Gras, das am Morgen aufsprießt. Am Morgen blüht es und sprießt, am Abend welkt es und verdorrt. Denn wir werden aufgerieben durch deinen Zorn und schnell hinweggerafft durch deinen Grimm. Du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt, unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichts. Denn alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn, wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Unser Leben währt 70 Jahre, und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre, und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit, denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Wer erkennt aber die Stärke deines Zorns, deinen Grimms, so wie es der Furcht vor dir entspricht? Lehre uns, unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Kehre zurück, o Herr, wie lange noch, und hab Erbarmen mit deinen Knechten. Sättige uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir jubeln und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns beugtest, so viele Jahre, wie wir Unglück sahen. Lass deinen Knechten dein Walten sichtbar werden und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und die Freundlichkeit des Herrn unseres Gottes sei über uns und das Werk unserer Hände. Fördere du uns, ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Soweit dieser Psalm 90. Ich denke, viele von euch kennen diesen Psalm. Mich hat dieser Psalm schon seit meiner Kindheit begleitet. Ich durfte diesen Psalm auswendig lernen mit anderen Psalmen. Und das lag daran, dass eine Tante von mir, die Tante Lina, die hat einen Schlaganfall bekommen und lag im Sterben. Und dann hat der Vater gesagt, ihr Buben, ihr lernt den Psalm auswendig und tragt den dann vor. Und das haben wir getan, aber die Tante Lina, die ist nicht gestorben, die hat noch einige Jahre gelebt, und so haben wir jedes Jahr Psalm gelernt. Als dann einige Jahre rum waren, war dann die Oma dran, und diesen Schatz, den möchte ich nicht missen. Ja? Also Psalmen auswendig zu lernen, und ich kann euch wirklich empfehlen, Dinge auswendig zu lernen, dass sie im Herzen, in den Gedanken verankert sind. Dieser Psalm ist ja ein Solitär unter den 150 Psalmen, wovon David ungefähr die Hälfte geschrieben hat. Dann haben wir Asaph, wir haben die Söhne Korachs, wir haben Salomo, der auch Psalmen geschrieben hat. Und Mose hat diesen Psalm geschrieben. Dieser Psalm ist sicher der älteste unter allen Psalmen, weil Mose, der 120 Jahre alt wurde, der hat diesen Psalm so gegen Ende seines Lebens geschrieben. Und Gott selber hat darauf geachtet, dass dieser Psalm in der Bibel steht. In der Bibel steht nichts, was Gott nicht verordnet hat, dass es so stehen soll. Und zwar jeder Buchstabe, jedes Komma. Und wenn wir uns Mose anschauen und den Verlauf, das haben wir auch vorher in der Lesung schon gehört aus Hebräer 11, dann verstehen wir auch mehr, wie es zu diesem Psalm denn gekommen ist. Und wir haben hier an dieser Stelle schon öfters betont, wenn wir ein Thema in der Bibel uns anschauen, dann dürfen wir nicht allein nur dieses Thema an einer Bibelstelle festmachen, sondern wir müssen die Gesamtaussage der Bibel zu diesem Thema oder zu dieser Fragestellung beachten, damit wir ein Gesamtbild bekommen. Weil wenn wir, oder wie es manche Menschen tun, nur eine Stelle herauspicken und darauf eine Lehre aufbauen, so entstehen einfach falsche Lehren auch. Wir brauchen die Gesamtaussage von der Bibel. Und wir sehen ja bei Mose, wir haben das vorher gleich in den ersten Versen der Lesung auch gesehen, dass der Anfang von Mose schon sehr dramatisch war. Der Befehl des Königs, des Pharaos, der war ja, die Buben umzubringen. Ja? Wenn wir uns diese Geschichte anschauen, dann merken wir, oh, in der Welt hat sich nichts geändert. Ja? Wenn wir zum Thema Abtreibung uns Gedanken machen. Aber wir sehen dann in Hebräer 11, Vers 23, wir sehen immer Parallelen. Wir sehen auch eine Parallele bei unserem Herrn Jesus Christus. Ja? Der Befehl des Pharaos, die Buben umzubringen, das hat dann der Herodes auch gemacht beim Kindermord, ja, in der Zeit, als der Herr Jesus aufgewachsen ist und sie mussten nach Ägypten fliehen. Wir sehen dann aber in Hebräer 11, Vers 23, durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern 3 Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, Simon hat vorher diese Verse gelesen und es fällt etwas auf, was sich permanent wiederholt und das heißt durch Glauben. Ja? Und das ganze Kapitel 11 ist ja, die Vorbilder des Glaubens, die Männer und Frauen des Glaubens werden dort beschrieben und es beginnt immer wieder durch Glauben. Wir sehen diesen Glauben als allererstes bei den Eltern von Mose. Welchen Glauben hatten sie, dieses Kind im Verborgenen noch zu halten? Welchen Glauben hatten sie auch, dieses Körbchen zu bauen und den Mose auszusetzen? Das muss man sich mal vorstellen. Das hört sich in der Kinderstunde alles so toll an, so idyllisch, aber ein Kind in ein Körbchen zu legen und auf den Fluss zu setzen, das ist eine unglaubliche, nicht eine unglaubliche, sondern eine unfassbare Entscheidung, auch für die Eltern. Ja? Wenn wir uns das vorstellen, nach seiner Entwöhnung kam Mose als Adoptivsohn der Prinzessin an den Hof des Pharaos. Also wir sehen dieses Wunder, was Gott getan hat, dass ausgerechnet aus dem Königshof die Prinzessin dieses Körbchen sieht, findet und dann auch noch die Schwester da ist, die sagt, ich weiß jemand, der dieses Kind stillen kann, bis es entwöhnt ist. Und hier sehen wir, dass eine zeitliche Abfolge durch den Glauben der Eltern auch in Gang gesetzt wurde. Und wir sehen hier deutlich diesen Satz, sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Das bedeutet, dass diese Eltern mehr Glauben an Gott hatten, als durch die Repressionen, durch die Gesetze, die der Pharao erlassen hatte. Und es war sicher nicht bei allen Israeliten so. Wir sehen jetzt aber, wenn wir die Gesamtheit der Schrift anschauen, sehen wir, dass über diesen Werdegang von Mose in anderen Stellen auch geschrieben wird. Und das müssen wir beachten, zum Beispiel Stephanus. Wenige Minuten vor seiner Steinigung berichtet er über die Geschichte des Volkes Israel und er berichtet über genau diese Situation mit Mose. Er sagt, vor dem Hohen Rat, kurz vor seiner Kurz vor seiner Steinigung sagt er in Apostelgeschichte 7, Vers 22, gibt er als Zeugnis, was mit Mose war. Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet, war mächtig in Worten und Taten. Und als er 40 Jahre alt geworden war, stieg der Gedanke in ihm auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels zu sehen. Das sehen wir nirgend in dieser Ausführlichkeit beschrieben, als in dem Zeugnis von Stephanus. Der Hebräerbrief zeigt uns in diesem Beispiel der Glaubenshelden, zeigt uns in Vers 11, in Hebräer 11, in 7 Versen, diesen Weg von Mose auf. Wir lesen auch, wie es dann nach diesen 40 Jahren an dem Hof von dem Pharao bis weiterging. Also wir haben vorher gesagt, Mose wurde 120 Jahre alt und wir können dieses Leben von Mose in drei Abschnitte einteilen, 40, 40, 40. Und die ersten 40 Jahre, wie es die Bibel beschreibt, waren an dem Hof des Pharaos. Also die ersten Jahre sicherlich bei der Mutter, die ihn entwöhnt hat. Und wir können sicher sein, dass die Mutter sich mit dem Entwöhnen von Mose doch einige Zeit gelassen hat. Ja, also die Frauen von uns, die mit Stillen vertraut sind, weiß, dass der Zeitraum, wie man Kinder stillen kann, doch sehr dehnbar auch ist. Ja, aber dann irgendwann ist auch mal Schluss. Wir hatten auch eins von unseren 5 Kindern, das wurde sehr, sehr lange gestillt, bis meine Frau dann gesagt hat, jetzt ist aber gut. Ja, jetzt ist gut. Ja. Und manche, die können nur kurz stillen oder vielleicht auch gar nicht stillen. Also gibt es Zeiträume. Und wir sehen, dass nach diesen 40 Jahren Mose einen ganz neuen Abschnitt hatte. Wir sehen Hebräer 11, Vers 24. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Israel, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Und hier bekommen wir ein Gesamtbild über die äußeren Umstände. Wir bekommen ein Gesamtbild über die Haltung, über die Glaubenshaltung dieses Mose. Und wir bekommen so viel Informationen über den Pharao, über die Situation. Aber alles war bei Mose durch den Glauben initiiert. Und diese entscheidenden Schritte durch den Glauben, das war kein Schicksal, dass Mose dann in die Wüste ging. Es war eine Führung Gottes, weil er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Und das ist das Geheimnis, der Schlüssel, wenn wir uns an den Unsichtbaren halten, als sehen wir ihn. Paulus schreibt ja, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Ja? Wir leben durch den Glauben, wir leben im Glauben und nicht Dinge, wo wir sagen, ja Gott, zeig mir jetzt irgendwas, ich habe einen Eindruck, ich habe ein Bild, solche Dinge. Ja? Oder durch Träume, sondern wir leben im Glauben und unsere Vorväter, so wie auch Mose, haben sich an den Unsichtbaren gehalten. Und die Bibel sagt deutlich, man kann Gott nicht sehen. Er wohnt in einem unzugänglichen Licht. Und trotz dieser 40-jährigen Erfahrung und Ausbildung am Hof des Pharao hielt Mose sich an den Gott der Väter. Wir müssen wissen, damals Ägypten war die Weltmacht, ja, mit großem Glanz, mit großer Macht. Und wenn es einen Punkt auf der Erde gab, wo Macht und Glanz und Okkultismus vereint waren, dann war es am Hof des Pharaos. Wir sehen das durch die Zauberer, durch die Magier, die dort waren, durch die Priester. Und wir sehen wieder den Stephanus, der in Apostelgeschichte 7 dieses Zeugnis gab. Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet und war mächtig in Worten und Werken. Wir wissen, dass die Ägypter in der damaligen Zeit die führende Nation waren, was Mathematik, was Medizin ja, betraf. Und wenn es hier heißt im Zeugnis von Stephanus, Mose war unterrichtet in aller Weisheit der Ägypter, dann hat Mose eine absolut exzellente Ausbildung erhalten. Wahrscheinlich auch in Sprachen, in den verschiedenen Wissenschaften. Amram und Jochebed, die Eltern von Mose, die in Hebräer 11 auch zu den Glaubenshelden zählen, die hatten ja eine kurze Zeit, um diesen geistlichen Samen und die Glaubensgrundlagen bei diesem kleinen Mose zu legen. Und ich möchte es wirklich als Ermahnung auch sagen, wir haben eine kurze Zeit mit unseren Kindern. Ja, diejenigen von euch, die Kinder großgezogen haben, die wissen, wie schnell diese Zeit weggegangen ist. Wir haben eine kurze Zeit mit unseren Enkeln. Und diese kurze Zeit bei Mose hat ausgereicht, um geistlichen Samen hineinzulegen, der dann wirklich aufging und auch Frucht brachte. Und überprüfen wir uns mal selber. Ich habe mir das auch gesagt bei unseren Enkeln. Wir haben eine geistliche Verantwortung. Was können wir ihnen geben an geistlichem Samen, damit sie ein Aufwachsen in der Furcht des Herrn ermöglicht bekommen? Das liegt auch an uns, an Eltern oder auch als Großeltern. Da haben wir eine geistliche Verantwortung. Wir sehen dann dieser zweite Abschnitt bei Mose, der dann in den Hirtendienst geht, in der Wüste. Das ist ja dieser mittlere Abschnitt von Mose. Und wir sehen zum Beispiel wie bei David, dass dieser Hirtendienst eine Vorbereitung dafür war, ein Volk zu führen. David war im Hirtendienst, Mose war im Hirtendienst und Gott hat diese Ausbildung bei den Schafen benutzt, um diese Männer vorzubereiten, eine ganze Nation zu führen. Die Berufung dann mit dem brennenden Dornbusch in der Wüste, die geschah, als Mose 80 Jahre alt war. Ja? 80 Jahre, 2. Mose 7,7, da steht, und Mose war 80 Jahre alt und Aaron 83 Jahre alt, als sie zu dem Pharao redeten. Wir sehen, durch Glauben hat er das Passa durchgeführt und das Besprengen mit Blut, damit der Verderbe ihre Erstgeburt nicht antaste. Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer, haben wir gelesen, wie durch das Trockene wären die Ägypter ertranken, und das, als sie das versuchten. Das heißt, dieser Auszug aus Ägypten, das war ja ein neuer Zeitabschnitt für das Volk Israel, nach diesen 400 Jahren in der Gefangenschaft. Und wir sehen dann auch, dass in der Wüste ja der Bund gemacht wurde. Gott hat immer wieder Zeitabschnitte in der Bibel, und wichtige Zeitabschnitte sind auch die Zeit der Bünde. Gott hat einen Bund mit Noah gemacht, Gott hat einen Bund mit Abraham gemacht, Gott hat einen Bund gemacht am Sinai, Gott hat wieder einen Bund gemacht, als sie im Land waren. Es gibt ganz verschiedene Bundesschlüsse von Gott, und Gott hat auch mit uns einen Bund gemacht. Ja? Der Herr Jesus sagt, dies ist der neue Bund in meinem Blut. Ja? Und Gott definiert Zeitabschnitte, dass dann auch etwas Neues kommt. Wir sehen dann diese Wanderung durch die Wüste, da wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, die Gebote, die Stiftshütte, das ganze Gesetz. Und normalerweise wäre diese Wanderung ja ins gelobte Land, in das verheißene Land. Wenn man an der Küstenstrecke weitergeht, wenn ihr so ein bisschen kartenaffin seid, ja, und nicht nur nach dem Navi fahrt, sondern auch wisst, wo jetzt gerade Norden ist, ja, dann wisst ihr, von Ägypten nach Israel hoch, da gibt es so eine 90-Grad-Kurve, ja, die ist ziemlich schön, der Küstenstreifen, nach Norden, ja, von Westen kommend, dann nach Norden abbiegend. Und normalerweise ist diese Strecke in 14 Tagen zu machen. Ja, das ist nicht so weit, auch mit seinem Volk, ja, normalerweise. Aber Gott hat sie dann über den Sinai geführt, ja, also die Sinai-Halbinsel. Und da ist doch einiges geschehen. Das Volk hat gemurrt. Das Volk hat geklagt, die haben rebelliert, die haben das goldene Kalb gemacht, die haben alles gemacht, obwohl sie alle durchs Rote Meer gegangen sind. Sie haben gesehen, dass Gott Fleisch vom Himmel fallen lässt, die Wachteln. Sie haben gesehen, dass Gott sie mit Brot versorgt. Sie haben gesehen, dass aus dem Felsen Wasser kommt. Die haben alles das gesehen und trotzdem haben sie permanent gemurrt, rebelliert und opponiert. Und dann ging es ja an die Grenze des verheißenen Landes, und dann haben die aus den Stämmen Kundschafter losgeschickt, ihr kennt die Geschichte, und die sind zurückgekommen und haben gesagt, das ist unmöglich. Das werden wir nie schaffen. Ja? Die werden uns fressen wie Brot. Ja, das sind Riesen. Ja? Und wir sind so klein. Und nur zwei, Josua und Kaleb, haben gesagt, Gott hat es verheißen, wir werden das schaffen. Aber das ganze Volk wurde infiziert durch diesen Unglauben. Ja, ist interessant, dass Unglauben sehr infektiös ist. Unglauben in einer Menge oder auch in einer Gemeinde, Das breitet sich unheimlich schnell aus, wenn da kein Stopp gesetzt wird. Und das ganze Volk hat rebelliert und hat dann wollte Josua und Kaleb steinigen, ja, weil sie ein anderes Zeugnis hatte. Und dann spricht Gott. Dann sagt er in 4. Mose 14, 23, keiner soll das Land sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Ja, keiner soll es sehen, der mich verachtet hat. Eure Leichname sollen in der Wüste fallen, alle eure Gemusterten, die ganze Zahl von 20 Jahren an und darüber, die ihr gegen mich gemurrt habt. Keiner von euch soll in das Land kommen, über den ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, um euch darin wohnen zu lassen, ausgenommen Kaleb, der Sohn Jephunnes, und Josua, der Sohn Nuns. Eure Kinder sollen in der Wüste 40 Jahre lang Viehhirten sein und eure Hurereien tragen, bis eure Leichname in der Wüste aufgerieben sind. Entsprechend der Zahl der Tage, die 40 Tage, in denen ihr das Land erkundet habt. Also Gott hat hier einen Stopp gesetzt, einen Stopp des Unglaubens, hat gesagt, weil ihr so seid, werdet ihr alle nicht in das Land kommen, außer die, die unter 20 sind, und Josua und Kaleb. Im Hebräerbrief wird dann diese vierte Mosestelle, sie wird genau definiert über die 40 Jahre Wüstenwanderung. Da steht in Hebräer 3, Vers 19, und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen ihres Unglaubens. Wir sehen Hebräer 4, Vers 6, und die, welchen zuerst die Heilsbotschaft verkündigt worden ist, wegen ihres Unglaubens nicht eingegangen sind. Wir sehen in Hebräer 4, Vers 11, so wollen wir denn eifrig bestrebt sein, und das gilt uns, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Also hier spricht der Hebräerbrief permanent über Unglaube, Unglaube, Unglaube. Warum Dinge sind so, wie sie sind. Der William MacDonald, der beschreibt in seinen Kommentaren, die ich sehr empfehlen kann, Kommentar zum Alten und zum Neuen Testament, den Unglauben des Volkes Israels folgendermaßen. Es war immer der gleiche Kreislauf von Klagen, Murren, Begierden, Götzendienst, Auflehnung und Unglaube. Sie provozierten Gott permanent und seine Wahrheit, machten Gott zum Lügner, sie griffen Gottes Macht an, hielten ihn nicht für imstande, das verheißene Land sie hineinzuführen. Die Wurzel war Unglaube. In Vers 12 sehen wir, wie das Wort Gottes dann, Hebräer 4, Vers 12, und Freunde, das sollten wir auswendig kennen, Hebräer 4, Vers 12, ja, wo beschrieben ist, wie das Wort Gottes scheidet zwischen Mark und Bein, wo Unglaube aufgedeckt wird, wo unser Inneres, die Gedanken des Herzens seziert werden. Ja? Und wenn wir, wisst ihr, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann beurteilen nicht wir die Bibel, sondern die Bibel beurteilt uns. Wenn ich die Bibel aufschlage, dann mache ich meinen Spiegel auf, ja? Weil die Bibel beschreibt mich, ja? Und zeigt mir, wie ich bin, sagt mir die Wahrheit. Und viele beten, dass Gott reden möge durch sein Wort. Ja? Ich kenne viele, die sagen, oh Herr, sprich jetzt durch dein Wort zu mir. Aber ich möchte dir ein Geheimnis verraten. Gott spricht immer durch sein Wort. Es ist nicht eine Frage, ob Gott spricht, sondern ob du hören kannst. Und wie oft sagt der Herr Jesus wirklich, wer Ohren hat, der höre. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und es ist keine Frage des Sprechens Gottes. Gott spricht permanent durch sein Wort. Und er hat es auch nie geändert, ja, und wird es auch nie tun. Und er hat das auch selber in seinem Wort so definieren. Hebräer 1, Vers 1 sollten wir wissen. Da steht, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Das heißt, Jesus Christus, in Johannes 1, Vers 1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Ohne dasselbe. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist nichts entstanden, was entstanden ist. Dieses war am Anfang bei Gott. Diese Dinge müssen wir wissen, dann sehen wir, dass das lebendige Wort Gottes zu uns spricht. Ja? Die Frage ist eine Frage des Hörens. Mose war ja ein Mann des Gebetes. Das sehen wir immer wieder. Wir haben in der Bibel 7 Gebete von Mose verzeichnet und er bittet dann auch für das Volk. In 2. Mose 32 sagt er, nun vergib ihnen doch ihre Sünde, wenn aber nicht, so tilge mich aus deinem Buch. Also Mose tritt für dieses Volk ein. Es ist auch ein Typus, ein Beispiel zu dem Herrn Jesus Christus, der für uns eintritt. Also er tritt zwischen das Volk und den Herrn. Wir haben dann diesen Psalm 90, den wir am Anfang gelesen haben, und wahrscheinlich wurde der dort in Kadesh Barnea geschrieben. Nach 40 Jahren Wüstenwanderung, bis die ältere Generation, alle über 20 Jahren, man muss es so deutlich sagen, weggestorben war. Gott hat gesagt, von euch wird niemand dieses Land sehen. Wir drehen so lange die Kreise über die Sinai-Halbinsel, bis keiner mehr von euch lebt. Und das müssen wir uns mal vorstellen, was da passiert ist. Das waren dort, wie wir wissen, ungefähr 600.000 Männer, also da waren noch die Frauen dabei und dann die älteren Kinder. Also gehen wir mal von plus minus 2 Millionen Leute aus in 40 Jahren. Das waren, wenn wir grob rechnen, in der Woche 950 Beerdigungen. Ja, könnt ihr euch das vorstellen? Jede Woche 950 Beerdigungen in der Wüste. Und die haben ja gelagert, die sind ja nicht jeden Tag weitergezogen. Jetzt stell dir mal vor, die waren da 2 Monate an einem bestimmten Ort, wo es auch Wasser gab. Tausende von Gräbern. Ja? Und haben sich da auch verunreinigt mit den Toten. Ja, das war ja in der Wüste, das war ja kein Spaß. Und jetzt schreibt Mose diesen Psalm. Und sein erster Vers, da heißt es ja, von Mose, dem Mann Gottes. Und dann schreibt der Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Mose hatte diese ganze Zeit erlebt und er wusste auch, er selber wird nicht in das verheißene Land kommen. Ja? Gott hat es ihm gesagt. Und Mose, und das ist für uns auch ein Beispiel, Mose beginnt damit, wer der Herr ist. Ist wichtig für unsere Gebete, er sagt, Herr, du bist. Er fängt nicht an, oh bitte Herr Jesus, du siehst meine Situation, sondern er sagt, Herr, du bist. Und wir sehen das in der Bibel öfters im Wort Gottes, dass Männer Gottes als Vorbilder ihre Gebete so angefangen haben. David sagt zum Beispiel im Dankgebet in 1. Chronik 17, und nun Herr, du bist Gott. Jesaja 25 sagt Jesaja, o Herr, du bist mein Gott. Und in Apostelgeschichte 4, als die Gemeinde in Bedrängnis ist, diese erste Gemeinde in Jerusalem, in Vers 24, da betet die Gemeinde, als sie das hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herr, du bist Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darin ist. Und lasst uns in unseren Gebeten angewöhnen, nicht irgendwie anzufangen mit uns, sondern zu sagen, Herr, du bist Gott. Ich habe mir das auch angewöhnt, weil das ist eine Sache der Anbetung, dass Gott im Mittelpunkt steht, dass der Herr Jesus Christus im Mittelpunkt steht und nicht ich. Ja? Und vor allem in einer Gesellschaft, die immer mehr Bevölkerungsanteile hat, wo die Leute sagen, es gibt nur einen Gott, ja? Ja, da bete ich aber ganz schön, es gibt nur einen Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und sein Sohn heißt Jesus Christus, Herr Jesus Christus, Kyrios. Ja, das müssen wir beten. Und dann kann alles andere auch kommen, aber diese Anbetung, dieser Lobpreis Gottes, einfach mal festzustellen, zu wem beten wir, das ist entscheidend auch für unsere Gebete. Und hier wird schon von Anfang an eine Richtung angegeben in diesem Psalm, wird der Schwerpunkt dieses Psalms auch definiert. Er sagt, Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Du bist unsere Zuflucht. Hier wird schon mal eine Richtung eingepeilt. Und dann sagt er in Vers 2, ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorgebracht hast, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Er definiert wieder, wer Gott ist, was er ist. Von Ewigkeit zu Ewigkeit, ehe überhaupt die Schöpfung war. Weil Gott ist außerhalb von Raum und Zeit. Wir müssen verstehen, von Ewigkeit zu Ewigkeit, Gott ist nicht an ein Zeitkontinuum gebunden. Die Zeit wurde erst erschaffen mit der Erschaffung der Erde. Diese Zeit gibt es bei Gott gar nicht. Später lesen wir 1000 Jahre wie ein Tag oder wie eine Nachtwache. Also bei Gott gibt es diese Zeitbegriffe nicht, dass wir sagen, ja, um 12:30 müssen wir Mittag essen. Ja, das kennt Gott in dieser Form nicht. Und der Herr Jesus, der sagt es ja auch in Johannes 8, Vers 57, im Disput mit den Juden, da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Und da könnt ihr jetzt einen Leser, der die Stelle nicht kennt, der würde sagen, oh, das ist ein Druckfehler. Ehe Abraham war, war ich. Nein, der Herr Jesus ist. Er war schon immer, er ist schon immer und er wird auch immer sein. Und da hoben dann die Juden Steine auf, weil das haben sie nicht verstanden. Und unser Gott ist der einzige Gott, den es gibt. Es gibt keinen Gott außer Gott und den Herrn Jesus Christus. Er ist auch Gott und der Heilige Geist, er ist auch Gott. Ist für uns Menschen schwer zu begreifen, dass es drei Personen sind und ein Gott. Ja. Und wir sehen hier, dass Mose über die Ewigkeit schreibt und er beschreibt ja auch die Schöpfung, ja, diese 5 Bücher Mose. Und das erste Buch Mose ist ja über die Schöpfung geschrieben und er weiß, dass schon vorher Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit war und immer sein wird. Der Vers 1 zeigt uns aber auch das Ziel, nämlich die Zuflucht und in anderen Übersetzungen würde Wohnung oder Festung stehen, je nach Übersetzung. Und wir sehen, dass diese Wohnung, diese Festung, wo Gott auch ist, wo auch der Herr Jesus ist, das ist etwas, wo wir auch in Ewigkeit sein werden bei Gott. Und deshalb sagt der Herr Jesus in Johannes 14, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Diese Wohnung, die der Herr Jesus und der Vater in uns gemacht hat, das ist innewohnend. Der Heilige Geist ist in uns innewohnend, wenn wir neu geboren sind. Wir haben ja an dieser Stelle schon öfters über Wiedergeburt, über Neugeburt gesprochen und wie wichtig es ist. Es reicht nicht, gläubig zu sein. Wir müssen von Neuem geboren werden. Es reicht nicht, in eine Gemeinde zu gehen oder ein Gesangbuch einer besonderen Art zu haben oder gute Werke zu machen. Das reicht nicht. Wir müssen von Neuem geboren werden. Jesus sagt es ganz klar dem Nikodemus in Johannes 3, du musst von Neuem geboren werden. Ja? Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren ist, so kann das Reich Gottes nicht sehen. Das sind klare Fakten. Ja? Und das müssen wir beachten, dass unsere Zukunft wird beim Herrn sein. Und wir können uns das überhaupt nicht vorstellen, der Herr Jesus sagt, was kein Auge und kein Ohr gesehen hat, und in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, den lieben, hat nicht der Herr Jesus gesagt. Gott wollte aber immer schon in seinem Volk wohnen und damals wollte Gott auch in dem Volk Israel wohnen. Aber Gott kann nur durch den Glauben in uns wohnen. Ja? Gott kann nicht in Ungläubigen wohnen. Und die älteren Israeliten, die wussten, dass sie nicht in das Land kommen würden wegen ihrem Unglauben. Die wussten das. Und die konnten es ihren Kindern, die damals noch nicht 20 waren, und ihren Enkeln konnten die sagen, du, wir werden nicht in dieses Land kommen, aber ihr werdet hineinkommen. Ja, weil die haben das verstanden, durch diese schrecklichen 40 Jahre, die sie in der Wüste ihre Runden gedreht haben. Von Generation zu Generation, schreibt Mose, und es geht in diesen ersten Versen geht es um einen unendlichen Gott, um die Ewigkeit, unsere Wohnung, in der Ewigkeit. Das sind die ersten 2 Verse. Und diese ersten 2 Verse drehen sich um Gott. Und die weiteren Verse drehen sich dann um den Mensch. Also von Vers 3 bis 12 geht es um den Menschen. Und wenn es hier um den Menschen geht, dann sehen wir, dass es um eine absolute Begrenztheit des Menschen geht. Ja? Wir lesen da überall diese Grenzen und auch diese Vergänglichkeit des Menschen. Mose wusste das auch, er wusste, dass er selber nicht in das Land hineinkommen würde. Aber Gott, der Ewige, der war, der ist und immer sein wird, der beschreibt diese Begrenztheit von uns Menschen. Auch von uns, die wir wiedergeboren sind. Wir sind trotzdem begrenzt, weil wir noch in unserem Leib, in unserem Körper sind. Und wir haben ja eine ganze Anzahl von lieben Geschwistern hier, die im Alter schon etwas fortgeschritten sind. Und du merkst von Jahr zu Jahr, dass die Grenzen enger werden. Ja, du bist nicht mehr so wie 18, ja, beim Socken anziehen. Ja, also es ist einfach so, und die Bibel beschreibt es hier ganz, ganz markant. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren. Und du sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Wenn wir jetzt ganz zurückgehen zu 1. Mose, 1. Mose 3, Vers 19, wo Gott spricht nach dem Sündenfall: Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du gekommen, denn du bist Staub, und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Also hier schließt sich diese Verheißung mit dem Psalm 90 zu einem Kreis. Die Bibel spricht davon, dass der Mensch vom Staub genommen ist und auch wieder dort zurückkehren wird. Und dann Vers 4 sagt er: 1000 Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Ich habe das mal ausgerechnet. Wenn wir 1000 Jahre mal runterbrechen in eine Relation, das können wir uns ja nicht vorstellen, 1000 Jahre wie ein Tag, aber dann wäre eine Sekunde jetzt in unserem Leben wäre wie etwas mehr als 4 Tage bei Gott. Eine Sekunde, 4 Tage. Ja? Und das zeigt uns, dass Gott überhaupt nicht an Zeiträume gebunden ist. Nur wir sind an Zeiträume gebunden. Albert Einstein hat mal in seiner Relativitätstheorie dieses Zeitkontinuum auch so beschrieben, diese Vierdimensionalität, ja, zwischen Zeit und Raum. Um das Ganze mal runterzubrechen auf biblische Aussage, auf die Wahrheit: Die Bibel beschreibt die erste Zeitrechnung folgendermaßen: Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag. Und das ist auch, Freunde, das ist auch enorm wichtig für uns zu wissen, wenn auch Leute sagen, ja, es gab eine Evolution, ja, wir glauben schon, dass es eine Schöpfung gibt, aber es gab eine Evolution, das können einige Millionen Jahre gewesen sein. Es stimmt nicht, weil die Bibel definiert es in Tagen. Sie sagt, aus Abend und Morgen war der erste Tag. Also hat Gott diese Erde in einem Tag geschaffen. Wisst ihr, er hätte sie auch in einer Milliardstel Sekunde erschaffen können. Aber er hat es an einem Tag erschaffen, weil das war für uns gedanklich greifbar. Und das sollten wir auch so nehmen. Ja? Die Bibel sagt uns hier die Wahrheit. Und wenn das unserem Verstand widerspricht, dass wir sagen, ja, aber das können wir gar nicht begreifen. Unser Verstand ist nicht das Kriterium, ja, weil unser Verstand ist schon sehr, sehr begrenzt. Ja, unser Verstand ist äußerst begrenzt. Er sagt hier, 1000 Jahre sind vor dir wie ein Tag, der vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Der Apostel Petrus, der bringt die Verhältnismäßigkeit der 1000 Jahre und des Tages auf einen Punkt. Er sagt in 2. Petrus 3, Vers 8, dieses eine aber sollt ihr wissen, er greift diese Stelle von Mose auf, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre. Und 1000 Jahre wie ein Tag. Das heißt, Petrus hat den Psalm 90 gekannt. Der Herr zögert seine Verheißung nicht hinaus, wie etliche es hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen die, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Und hier sehen wir wieder die Verbindung von diesem Psalm, die Petrus dann in seine Zeit mit hineinnimmt und in unsere Zeit. Gott will nicht, dass jemand verloren gehe. Ja, das deckt sich auch mit 1. Timotheus 2, Vers 1, wo wir sehen, dass Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ist nicht Vers 1, steht aber in der Passage, sondern zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ja, Gott will. Und das heißt, wir sind nicht vorherbestimmt. Ja, Gott weiß, wie es mit unserem Leben endet. Gott kennt genau den Zeitpunkt deines Todes oder den Zeitpunkt deiner Entrückung. Ja, das weiß Gott, weil Gott weiß alles, was wir nicht wissen. Aber wir sind nicht vorherbestimmt. Wir haben einen freien Willen. Die Israeliten, die kannten ja damals drei Nachtwachen, den Sonnenuntergang, die mittlere Wache und die Morgenwache. Und er nimmt dieses Beispiel wie eine Nachtwache. Ja, wer von euch schon mal nachts gewacht hat, ich habe längere Zeit im Krankenhaus gearbeitet und habe mal ein Jahr lang Dauernachtwache gemacht, ja, weil das war einfach bequem, eine Woche arbeiten, eine Woche Skifahren. Und da weiß ich, das wird mal richtig bitter, wenn du morgens mal so ab 3, 3:30, ja, bis dort geht's noch, aber dann fängst du an zu kämpfen. Ja, bis es morgens dann mal 5, 5:30, 6 ist, ja, bis der neue Tag anbricht. Und bei Gott ist 1000 Jahre ist wie eine Nachtwache oder ein Tag wie eine Nachtwache. Und er sagt dann, wie eine Wasserflut, ein Strom, ein Schlaf, ein Gras ist unser Leben. Also er vergleicht es mit drei Bildern. Du lässt sie dahinfahren wie eine Wasserflut. Sie sind wie ein Schlaf, wie das Gras, das am Morgen aufsprießt. Am Morgen blüht es und sprießt, am Abend welkt es und verdorrt. Dieser Schlaf ist der nicht symptomatisch für so viele Menschen, die sich Christen nennen. Wir sind auf der Reise, jeder hat die gleiche Zeit auf dieser Reise. Ja? Jeder wird in diesem Zeitstrom mitgenommen, ob wir wollen oder nicht. Aber die Frage ist, was tun wir dann? Ist es wie ein Schlaf oder ist etwas, wo wir dann sagen, wache auf, der du schläfst. Ja? Wache auf, der du schläfst. Wach auf, Gemeinde, und tu das, was Gott dir verordnet hat. Der Herr Jesus hatte die gleiche Herausforderung auch in dieser Zeit mit den Jüngern in Matthäus 26, wenige Stunden vor seinem Tod im Garten Gethsemane, sagte Herr Jesus, er kommt zu seinen Jüngern, findet sie schlafend und spricht zu Petrus, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Als die drei Jünger mit dem Herrn Jesus auf dem Berg der Verklärung waren, die sind ja dorthin, die Bibel sagt, um zu beten. Und dann ist ja die Geschichte, Petrus aber und seine Gefährten in Lukas 9, Vers 32, und seine Gefährten waren vom Schlaf übermannt. Als sie aber erwachten, sahen sie seine Herrlichkeit und die zwei Männer, die bei ihm standen. Ja, wer stand bei ihm? Mose und Elia. Mose und Elia deshalb, weil Mose ist der Vertreter des Gesetzes, Elia der Vertreter der Propheten. Ja? Und wir sehen immer im Neuen Testament auch diese Argumentation, Gesetz und Propheten, Gesetz und Propheten. Ja, bis zum Neuen Bund. Interessant ist ja bei der Geschichte, Mose durfte als leiblicher Mensch nicht ins verheißene Land, aber auf dem Berg der Verklärung war er doch dabei. Ja? Ist spannend, wie Gott Dinge tut. Ja? Und wer auch noch ins verheißene Land gekommen ist, das war Josef. Ja, der hat nämlich Befehl gegeben über seine Gebeine. Und die Gebeine, und das steht auch in Hebräer 11, die sind durch die Wüste 40 Jahre mitgetragen worden. Und als die nach Jericho eingezogen in das verheißene Land, da waren die Gebeine Josefs dabei. Ja, die hatten, ich sag's mal etwas locker, die Gebeine Josefs hatten mehr Glaube als das gesamte Volk Israel zusammen, weil die sind ins verheißene Land gekommen. Aber das nur by the way. Die Vergänglichkeit des Grases und der Blume. Im Psalm 103 wird es von David auch nochmal beschrieben, die Tage des Menschen sind wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Feld, wenn der Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da. Und David hat sicherlich den Psalm von Mose und die Gebete von Mose gekannt und er wiederholt es dann in seinem Psalm in 103, kann ich dir wirklich empfehlen, den 103 auswendig zu lernen, er ist sehr, sehr wichtig für uns. Im Psalm 90 sehen wir dann im Vers 7, denn wir werden aufgerieben durch deinen Zorn und schnell hinweggerafft durch deinen Grimm. Du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt, unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichtes. Denn alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit, denn schnell enteilt es, wir fliegen dahin. Mose hatte den Zorn und den Grimm Gottes an dem Volk Israel kennengelernt, ganz, ganz praktisch. Er wusste, dass Gott die Sünden von Menschen vor sich hinstellt. Und das ist noch heute so. Gott hat sich nicht geändert. Gott stellt die Sünden von Menschen vor sich hin. Und wenn wir denken, wir haben geheime Gedanken und Dinge und Ratschlüsse des Herzens, die sind vor Gott offenbar. Das, was du bei dir selber nicht mal verstehst, das ist vor Gott steht es und es ist offenbar. Und da müssen wir uns fragen, sind denn, die wir Jesus nachfolgen, die wir seine Jünger sein wollen, die wir wiedergeboren sind? Und stell dir die Frage wirklich, auch für die lieben Menschen am Internet, im Livestream, stell dir diese Frage, bin ich wiedergeboren? Weil ohne wiedergeboren zu sein, ist nur die Ewigkeit in Verlorenheit möglich. Die Ewigkeit wird für jeden Mensch stattfinden. Ja? Ich hatte mal einen Professor und er ist gestorben und ich konnte ihm das Evangelium nicht nahe bringen. Ja, er hat es immer abgelehnt. Und ich hab zu ihm gesagt, ja du, was wird denn da sein? Sagt er, wird nichts sein. Großes schwarzes Loch. Das stimmt nicht. Jeder Mensch, der geschaffen wurde, und da könnte man auch mal über das Buch des Lebens sprechen, jeder Mensch, der geschaffen wurde, wird ewig leben. Ja, der Geist, der wird ewig leben. Da ist nicht irgendwie eine Auslöschung, wie es der Buddhismus sagt. Es ist nicht irgendwo eine Auflösung. Jeder Mensch wird ewig leben. Bloß wo? Das ist die entscheidende Frage. Ich habe damals im Krankenhaus auf der Intensivstation einige Zeit gearbeitet und da war, ja heute würde man sagen, ein CAO oder ein Vorstandsvorsitzender von einem riesigen Konzern. Der wurde eingeliefert mit einem zweiten Herzinfarkt. Und er lag da in einer Extraabteilung und die Ärzte haben zu ihm gesagt, lieber Herr So-und-so, Sie dürfen sich hier nicht mit den geschäftlichen Aktivitäten Ihres Konzerns beschäftigen. Ja, der hat es trotzdem gemacht. Der hat in seinem Nachttisch in der Schublade hat er Akten gehabt. Und 2-3 Tage später komme ich rein, die Schublade ist offen, die Akten liegen da und der Mann ist tot. 3. Herzinfarkt. Und genau das findet hier statt. Unser Leben eilt dahin. 70 Jahre, 80 Jahre, viele Geschwister sind auch älter. Aber was war es denn dann? Mühe und Nichtigkeit. Und an diesen Mensch denkt niemand mehr, ja? Wenn das geschieht. Dann sind noch ein paar Grenzen und ein paar Ansprachen, aber dann war es das. Schnell fliegt es dahin. Und Freunde, unser Leben fliegt schnell dahin. Ja? Ich möchte jetzt nicht über dich sprechen, ich spreche über mich. Ich bin jetzt 65 Jahre alt. Und ich weiß, ganz natürlich gerechnet, wenn das gut läuft und der Herr Gnade schenkt, also menschlich gerechnet, dann habe ich vielleicht noch 20 Jahre, statistisch gesehen. Was mache ich denn in dieser Zeit? Es gibt Geschwister, die sind schon 80. Ja? Was machen wir denn? Sind wir vorbereitet, den Willen Gottes zu tun und im Willen Gottes zu entschlafen? Das ist doch die entscheidende Frage. Und die stelle ich mir oft. Mose stellt sich hier die Frage, wer erkennt denn die Stärke deines Zorns, deinen Grimm, so wie es der Furcht vor dir entspricht? Also Mose spricht über die Furcht Gottes und ihr wisst auch, die Furcht Gottes ist der Anfang aller Erkenntnis. Ja? Ohne Furcht Gottes werden wir keine Weisheit, keine Erkenntnis haben. Deshalb brauchen wir Furcht Gottes in unserem Leben, damit uns Gott auch Erkenntnis geben kann. Ihr habt es ja schon gemerkt, je älter wir werden, desto schneller geht's. Ja? Als ich 11 Jahre alt war, da waren die Sommerferien unendlich lang. Ja? Aber jetzt, du stellst dir die Frage, gerade war Sommer, jetzt haben wir Januar, ja? Schon bald ist wieder Ostern. Ja? Also je älter man wird, desto schneller läuft es. Und das sagt ja der Mose, lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Mir gefällt an dieser Stelle die Übersetzung von Martin Luther, mit der ich aufgewachsen bin, die ich auch aufwendig gelernt habe. Die gefällt mir besser, weil die ist wesentlich markanter. Luther ist oft sehr, sehr direkt. Er sagt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ja? Also lass uns daran denken, dass wir ein Ende haben und mit dem rechnen und uns das bewusst sein, dass wir klug werden. Die Schlachterübersetzung sagt, damit wir ein weises Herz erlangen. Das heißt, die Einschätzung unserer Zeit, unserer Lebenstage, unserer Verhältnisse, Das hat etwas Entscheidendes damit zu tun, ob wir Weisheit haben im Leben, die von Gott kommt, oder ob wir einfach die Jahre verstreichen lassen, bis uns irgendwann das Ende ereilt. Er sagt in Vers 14, sättige uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir jubeln und fröhlich sein. Die Fragestellung für uns ist an diesem Psalm, sind wir gesättigt mit der Gnade Gottes? Ja? Paulus eröffnet ja seine Briefe oft, Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Er sagt dann hier in Vers 16, lass deinen Knechten dein Walten sichtbar werden und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Die Fragestellung, die ich mir stelle, bin ich ein Knecht Jesu Christi? Hat er die Herrschaft? Ein Kyrios. Ist er Kyrios? Kyrios heißt ja unbeschränkter Herrscher. Ja? Absolute Verfügungsgewalt. Ist es mein Herr? Hat er diese Verfügungsgewalt über mein Leben? Damit wir hier einfach wissen, wo wir stehen. Dieser Psalm ist ja geschrieben in einer Situation mit unglaublich vielen Gräbern, mit einer Hoffnungslosigkeit in der Vergangenheit, mit einem kleinen Lichtblick auf die Zukunft. Wir sind heute in einem anderen Bund. Wir sind heute in einem Bund der Gnade. Wir sind in einem Bund, wo der Herr Jesus uns frei gemacht hat, wo wir alle geistlichen Segnungen der Himmelswelt haben, wie es der Epheserbrief schreibt. Und wir haben Privilegien, wie es noch nie Menschen vor uns gehabt haben. Lass uns kurz überlegen. Wir haben das Sühnopfer des Herrn Jesu. Das hatten die Israeliten damals nicht. Und er ist das vollkommene Opfer. Wir haben Vergebung der Sünden, die Erlösung aus dem geistlichen Tod. Das hatten die Menschen damals nicht. Wir sind als Menschen neu geboren durch die Wiedergeburt. Wir haben einen Zugang zum Vater. Das hatten die Menschen damals nicht. Ein Jude würde sich niemals erlauben, Gott als Vater zu bezeichnen oder ihn als Vater anzusprechen. Ja, das geht bei einem Juden nicht. Aber wir dürfen Gott als Vater ansprechen. Welch ein Vorrecht. Wir leben in einem Zeitalter, das ist das Zeitalter der Gemeinde, was ab Apostelgeschichte 2 von Gott verordnet wurde. Und dieses Zeitalter der Gemeinde geht bis zur Entrückung. Dann kommt ein anderes Zeitalter und wir dürfen die Dinge nicht vermischen und verwechseln. Ja? Es gibt auch ein Zeitalter, das heißt tausendjähriges Reich, das ist aber alles erst in der Zukunft. Wir sind in einem Zeitalter der Gnade. Wir haben das Wort Gottes, das hatten die damals nicht. Ja? Wir haben das Wort Gottes in vielfacher Ausführung. Die Juden damals hatten das nicht. Das hatten auch die Jünger nicht. Ja? Das hatte auch die erste Gemeinde nicht, weil die Briefe, die ganzen Dinge wurden ja erst geschrieben, die hatten ja nur fragmentarisches Alte Testament. Ja? Aber wir haben heute alles. Wir haben auch eine Offenbarung, wo wir sehen, Sendschreiben an die Gemeinden. Wir haben alle geistlichen Segnungen, wie der Epheserbrief sagt. Wir haben auch alle Zeit und alle technischen Möglichkeiten, das Evangelium weiterzugeben. Das haben wir alles. Wir haben Telefon, wir haben E-Mails. Wir haben Autos. Ja? Ich hätte ja heute niemals in diese Gemeinde kommen können, um ein Wort zu verkündigen, wenn wir diese technischen Möglichkeiten, es ist viel zu weit, Stuttgart und Riedlingen, geht nicht. Aber heute sitzen wir ins Auto und auch bei diesem Wetter, es ist sogar noch richtig warm. Ja? Also wir haben das alles und die Frage ist, sind wir uns dessen bewusst im Kontext dieses Psalm 90, sind wir uns dessen bewusst, zählen wir unsere Tage, sind wir uns in diesem Zeitstrahl bewusst, wo wir stehen? Beten wir dafür, dass der Herr uns Menschen über den Weg schickt, die wir mit dem Evangelium erreichen können, die auch offen sind für das Evangelium, dass der Herr selber ihnen das Herz öffnet? Der Herr Jesus sagt, wenn der Herr in der zweiten Nachtwache kommt oder in der dritten Nachtwache, und die so findet, die das tun, glückselig sind jene Knechte. Ich bin überzeugt, wir sind in den letzten Minuten der Weltenuhr, vielleicht auch die letzten Sekunden. Der Herr kommt bald, wir erwarten seine Ankunft. In Offenbarung 22, Vers 20, schließt die Bibel mit diesen Worten. Es spricht der, dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir haben dein Wort gehört und du hast wie bei Lydia in Philippi uns das Herz geöffnet. Herr, und wir wollen dieses Herz geöffnet lassen, um dir zu folgen, um deinen Willen zu tun in dieser Zeit, in dieser Gesellschaft, in die du uns hineingestellt hast. Herr Jesus, wir beten dich an und wir danken dir, dass du uns hilfst, deinen Willen zu tun. Du sagst, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und das wollen wir tun. Wir wollen das in unserem Herzen wirken lassen. Wir wollen das aber auch wirken lassen in unserer Familie, in unserem Umfeld. Und wir bitten dich, dass du uns Gnade gibst, dass noch Menschen errettet werden in dieser finsteren, bösen Zeit, bis du kommst. Wir beten dich dafür an und wir haben dich von Herzen lieb. Amen.
So, dann beten wir gemeinsam das Vaterunser und erheben uns dazu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.